Es ist ein Ausdruck besonderer Gnade Gottes, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass er es uns hinterlassen hat. Und es ist auch ein Ausdruck besonderer Gnade, dass wir zusammenkommen dürfen, um gemeinsam auch das Wort zu studieren und uns hierin auch zu vertiefen. Und wir haben die letzten beiden Sonntage uns bereits mit den Verheißungen Gottes auch beschäftigt. Zwei Sonntage zuvor haben wir mehr den Fokus gerichtet auf die reichen Zusagen Gottes und auf den Zuruf, dass wir doch nehmen sollen aus den Schätzen, die der Herr uns persönlich auch anbietet. Und in der letzten Stunde, da haben wir betrachtet, dass Gott die Verheißungen eigentlich aus zwei Gründen uns gegeben hat. Zum einen, dass wir vor dem Verderben entfliehen sollen. Und der zweite Gedanke ist, dass wir dem Ebenbild Christi ähnlicher werden sollen. Und nun kommen wir zu dem nächsten Gedanken, der uns hier helfen möchte, wie wir die Verheißungen, die Zusagen Gottes ganz praktisch auch in unserem Leben anwenden auch sollen. Und heute Morgen soll es um das Bitten oder auch um das Gebet gehen. Gott gibt uns Zusagen, aber er möchte, dass wir ganz aktiv zu ihm kommen und ihn bitten, dass er die Zusagen auch einlösen möchte. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7, Vers 7, so meint er wirklich, was er sagt. Er ruft uns auf, zu ihm zu kommen und ihn auch darum zu bitten. Wir haben in Jakobus 4 die ersten drei Verse. Ein Wort, das uns in diesem Zusammenhang wirklich sehr herausfordert. Und ich habe uns bewusst die Übersetzung Hoffnung für alle gebracht. Die ist etwas zeitgemäßer und hilft uns wahrscheinlich hier auf die Schnelle den Text auch besser zu erfassen. Jakobus 4 von Vers 1. Wieso gibt es bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Es ist sehr interessant, dass so ein Wort überhaupt in der Bibel steht. Gerichtet an Menschen, an Nachfolger Jesu Christi. In dem Jakobus 2, nach der Luther-Übersetzung, da heißt es so, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist der erste Zustand auch dieser Geschwister, an die auch Jakobus schreibt. Das heißt, die Gemeinde, sie war bildlich in einem Krieg. Es gab Missverständnisse, man kämpfte, man eiferte, man begehrte, aber man empfing nichts, absolut nichts. Es gab keinen Fortschritt, es gab keine Aussöhnung miteinander, es gab keinen Frieden, weil man sich vor Gott nicht demütigte. Und der Gedanke über diesen Vers, der hat mich persönlich sehr schwer auch beschäftigt. Und wir erkennen jetzt hier, Ja, ein Mangel auch in der Gemeinde, in der Zusammenkunft auch der damaligen Geschwister. Es sind Nöte da und man versucht in dem Sinne natürlich, sich der Not irgendwie zu entledigen. An was könnte das überhaupt liegen, die Not? Man sucht vielleicht die Schuldigen, man analysiert die ganze Lage, man spricht darüber, miteinander, übereinander. Aber Jakobus sagt, ihr kommt nicht zu mir und ihr bittet nicht mich, dass ich die Lage verändern soll. Nun werden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, so in meinem täglichen Gebet, das ist doch ganz natürlich für einen Christen. Ich komme im Gebet zu Gott und ich bringe Gott auch meine Sorgen, all das, was mir auf dem Herzen doch dar. Aber Jakobus, er geht jetzt noch einen Schritt weiter und er beschreibt uns einen Zustand, dass er sagt, okay, ihr kommt zu mir und die Luther-Übersetzung sagt, ihr bittet aber übel. Und das ist jetzt der dritte Vers. Und wenn ihr ihn bittet, wird euch doch nichts gegeben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und darum wollen wir uns heute Morgen mit dem Gedanken beschäftigen. Es geht um das Bitten. Und wie soll die Bitte eigentlich an Gott gerichtet sein, dass mein Gebet doch vor Gott Erhörung finden möchte? Und darum auch das Thema Bitten, Gebet nach Gottes Willen. Nun, vielleicht wird jemand von uns sagen, wir lesen doch in der Schrift an so vielen Stellen, dass Gott absolut souverän ist. Er plant etwas, er sagt es zu in seinem Wort und Gott selber, er ist doch derjenige, der auch alles ganz praktisch dann umsetzt. Und die Frage, die sich ganz natürlich dann uns aufdrängt, warum muss ich als kleiner Mensch zu Gott kommen und ihn überhaupt bitten, wenn Gott sowieso macht, was er für richtig hält? Und wir wollen jetzt einige Bibelstellen, einige Beispiele aus dem Wort betrachten. Und ich möchte uns nur an den Gedanken, den ich schon letzten Sonntag geteilt habe, erinnern. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille, dass Gott mit uns Menschen zusammenarbeiten möchte. Ja, lasst uns diesen Gedanken einfach so im Hinterkopf behalten. Auch wenn Gott Zusagen gibt an sein Volk, möchte er mit seinen Kindern auch zusammenarbeiten. Wir lesen aus Hesekiel 36 von Vers 33 folgende Worte. So spricht der Herr, Herr, zu der Zeit, wenn ich euch von all euren Sünden reinigen werde, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen und die Trümmerstädte sollen wieder aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war, sodass es alle sehen werden, die hindurchgehen und sagen, dieses Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, verödet und in Trümmern und sind nun befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die um euch herum übrig bleiben werden, sollen erkennen, dass ich der Herr bin, der aufbaut, was in Trümmern liegt, und pflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. Eine ganz klare Verheißung an das Volk Israel. Gott hat zugelassen eine Situation, aber er hat wieder zugesagt, das Volk aufzubauen. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers. Vers 37 heißt nun so, so spricht der Herr, Herr, auch darin will ich mich vom Haus Israel finden lassen, dass ich es ihnen erweise, ich will die Menschen bei ihnen so vermehren wie eine Herde. Die Luther-Übersetzung sagt hier so, dass Gott sich von dem Haus Israel finden lassen möchte. Was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck? Es sagt eigentlich nichts anderes, dass das Volk Israel zu Gott kam und Gott gebeten hat. Die Übersetzung Hoffnung für alle sagt so: Und noch eine weitere Bitte werde ich euch in dieser Zeit erfüllen. So, wir merken hier schon, dass Gott in seiner Souveränität, in seinem Plan Dinge zulässt. Er hat bestimmte Absichten mit seinem Volk, er zieht sein Volk. Und er gibt jetzt die Zusage, wieder das Volk aufzubauen, aber er möchte so gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, dass Menschen erkennen ihre Situation und dass sie wirklich mit ganzem Herzen Gott anbeten und sagen: Herr, in der Situation, in der wir uns befinden, das ist doch nicht dein Wille. Hast du nicht eine Zusage deinem Volk gegeben? Und so fleht das Volk Gottes auch vor Gott. Wir wollen eine weitere Geschichte aus dem Leben Davids betrachten. Gott hat David eine Zusage, eine Verheißung gegeben, die auf keine Bedingungen auch gegründet war. Eine bedingungslose Verheißung. 2. Samuel 7 von Vers 10. Und ich will meinem Volk Israel einen Ort geben und will es pflanzen, damit es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigt und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie früher. Und seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus machen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Sünde begeht, will ich ihn mit Menschenruten und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königreich soll bestätigt sein auf ewig vor dir und dein Thron soll für immer bestehen. Eine wunderbare Zusage, die Gott David gibt. David wollte Gott ein Haus bauen. Das lag ihm so auf dem Herzen. Aber Gott sagt zu ihm: Nicht du sollst das Haus bauen, sondern einer deiner Nachkommen. Und David bekommt jetzt diese Worte, diese Zusage, die wunderbare Zusage. Und dann geht er in den Tempel und er sagt: Herr, wer bin ich überhaupt? Und dann schließt er das Gebet. Es wäre jetzt zu weit, wenn wir uns da vollends alles auch lesen. Aber ich möchte uns nur den 25. Vers einblenden. 2. Samuel 7, Vers 25. Da betet David: So bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tu, wie du geredet hast. Es ist schon interessant. Gott gibt eine Zusage und der kleine Mensch David, er wagt es in diesem Sinne, ja, Gott irgendwie zu erinnern. So: Gott, du hast es ja wirklich zugesagt, aber ich bitte so sehr, dass du das wirklich auch machst. Man könnte das so auslegen, aber wisst ihr, hier kommt etwas ganz anderes zum Tragen. David, er sieht, dass er doch eigentlich ein Nichts in Gottes Augen ist. Und darum kommt er tief gebeugt, demütig vor Gott und sagt: Ich bin so dankbar dir, Gott, für die Zusage, aber bitte löse sie doch auch ein. Und David hat seinen Sohn Salomo mit Sicherheit auch mit diesem Gedanken auch großgezogen. Und als Salomo eben auch an die Regentschaft kam, So lesen wir in 1. Könige 8 von Vers 25, wie jetzt Salomo sich an Gott wendet. Und da heißt es so: Nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm verheißen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann von mir, der auf dem Thron Israel sitzt. Wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, so dass sie vor ihm leben, wie du vor ihm gelebt hast. Nun, Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht, meinem Vater David, geredet hast. Wir kommen ganz einfach zu dem Punkt, Gott will, dass wir ihn darum bitten, dass seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Eine weitere Begebenheit finden wir, eine Geschichte, die mit dem Propheten Daniel ganz eng auch verbunden ist. Und zwar, wir wissen, dass Gott das Volk Israel in die Verbannung oder das Volk Juda dann auch in die Verbannung nach Babylon verschickt hat. Und dann lesen wir jetzt in Daniel 9 ab dem ersten Vers. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. Daniel, er war jetzt in der babylonischen Gefangenschaft, aber er hat die Aussagen der Propheten auch gelesen. Und jetzt kommt er hier an Jeremia und liest auch dieses Wort. Das wird uns in Jeremia 29, Vers 10 auch erwähnt. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre erfüllt sind, dann will ich mich euch zuwenden und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, euch wieder an diesen Ort zu bringen. Diese Verheißung, die liest nun Daniel. Aber wisst ihr, dieser Abschnitt geht noch weiter, weil Gott jetzt diese Zusage an eine Bedingung geknüpft hat. Und wir lesen jetzt hier Jeremia 29, die Verse 12 bis 14. Da sagt Gott: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und werde eure Gefangenschaft wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten sammeln, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und werde euch wieder an diesen Ort bringen, von dem ich euch wegführen ließ. Gott hat jetzt diese Zusage an diese Bedingung geknüpft, dass das Volk ihn bitten auch soll. Und nun, wie betet Daniel? Das ist so ein köstliches Gebet, würde jedem empfehlen, das wirklich vollständig zu Hause auch durchzulesen. Wir gehen hier in Daniel 9, in den dritten Vers. Und da heißt es, nachdem Daniel das Ganze in Jeremia gelesen hat, heißt es ganz schlicht, ganz einfach: Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Sehr interessant, ja? Wenn Gott eine Zusage gegeben hat, okay, vielleicht hat Gott es so gemeint, ist Gott vielleicht vergesslich, dass wir ihn irgendwie erinnern sollten. Die 70 Jahre sind jetzt wirklich rum und er soll doch endlich eingreifen. Ja? So, das wäre so eine Version, wie wir Menschen denken würden. Aber wozu ist es nötig, dass Daniel jetzt sich so beugt, dass er anfängt zu fasten, dass er in Sack und Asche liegt? So manch einer würde doch sagen, Gott hat es zugesagt, so 70 Jahre sind rum, der wird es schon machen. Daniel hat ein ganz anderes Verständnis dessen auch gehabt und das wollen wir jetzt von Vers 19 auch lesen aus seinem Gebet, wie er sich tief beugt auch vor Gott und er sagt, ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tue es und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag um den heiligen Berg meines Gottes. Gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Und jetzt wollen wir auf diesen letzten Vers aufmerken, wie es heißt, als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So achte nun auf das Wort, damit du die Vision verstehst. Ein wunderbarer Zusammenhang. Gott hat gewartet. Gott hat gewartet mit seiner Zusage, sie zu erfüllen. Und er hat jetzt auf dieses Gebet Daniels gewartet. Und ich habe für mich so gedacht, Jeremia hat doch dieses Wort, diese Verheißung nicht an Daniel alleine doch gerichtet, oder? Gott hat das Wort an das ganze Volk gerichtet. Wer hat von dem Volk vielleicht überhaupt den Propheten Jeremia gelesen? Wer hat, der es gelesen hat, wirklich so ernst genommen die Aussagen Gottes, dass er angefangen hat, wirklich nachzurechnen? Und wer ging dann noch einen Schritt weiter und hat gemerkt, Mensch, die Zusage, sie ist doch an eine Bedingung geknüpft. Wir müssen zu Gott kommen, wir müssen rufen. Und wir merken hier, wie Gott so gerne uns Menschen in seinen Plan einbeziehen möchte. Gott will, dass wir ihn darum bitten, dass seine Verheißungen erfüllt werden. Wir gehen ins Neue Testament rein, ein Zusammenhang, der uns sehr gut auch bekannt ist. Da schreibt Apostel Paulus in dem Brief an Timotheus, und das betrifft jetzt alle Menschen. Er sagt so, 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir lesen hier den Willen Gottes, dass Gott alle Menschen zur Umkehr rufen möchte, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Und jetzt lasst uns die ersten beiden Verse lesen. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen eintritt und auch für die Könige. Und das Ganze warum? Die Verse, die wir eben gelesen haben. Weil Gott einen Plan hat. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Gott möchte alle Menschen retten, aber wisst ihr, was Gott noch möchte? Dass jeder von uns aktiv, dass jeder von uns ganz bewusst um die Errettung der Menschen bittet. Wenn wir, und das liegt natürlich ganz nahe, Gott hat uns in die Welt gesetzt, er hat gesagt, dass wir uns vermehren sollen, die Erde hier bauen sollen. So, wenn wir eine Familie haben, dann ist es ganz natürlich, dass wir für unsere Angehörigen sorgen, ja. Dass wir uns um sie kümmern, dass wir schauen, was brauchen sie eigentlich, was bedürfen sie. Und wir machen sehr gerne auch Geschenke einander. Wir freuen uns auch einander. Aber wisst ihr, das größte Geschenk, die größte Freude, die wir einem Menschen überhaupt bereiten können, ist eigentlich die, wenn der Mensch erfährt, dass jemand anderes für uns betet. Corrie ten Boom hatte so auf den Punkt gebracht: Das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist, dass er für ihn betet. Ist es wirklich für uns so bewusst, das Größte, was du deinem Kind geben kannst, die größte Freude, die du deinem Ehemann, deiner Ehefrau bereiten kannst, der größte Dienst, können wir sagen, den du überhaupt tun kannst, ist, dass du für sie betest. Und zwar in diesem Sinne, wie wir in dem Timotheusbrief gelesen haben, dass wir mit Bitten, mit Flehen, mit Fürbitte zu Gott kommen, damit Menschen gerettet werden. Ich habe mal eine Aussage gehört, die hat mich zum Nachdenken bewegt, dass jemand, der in Christo ist, der hat mal so gesagt: Eigentlich brauchen wir Gott um nichts bitten. Er weiß doch sowieso, was wir bedürfen. Darum brauchen wir eigentlich Gott nicht bitten. Wir haben einen Vers, und wir haben viele Verse, aber einer davon, Epheser 1, Vers 3, der sagt so: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Und Menschen, die, ja, Christen, Nachfolger Jesu, die auch diesen Vers lesen, die sagen: Mensch, Gott sei Dank, wenn ich Christus habe, dann habe ich doch alles. Und das stimmt auch. Wenn ich Christus habe, dann habe ich alles, aber das bedeutet nicht, dass wir im praktischen Leben hier auf Erden trotzdem zu Christus kommen müssen und ihn darum bitten sollen, Tag für Tag, Situation für Situation, dass er uns seine Gnade, seine Barmherzigkeit schenken möchte. Menschen verwechseln hier das Werk Jesu Christi, was vollkommen ist und wo er uns alles geschenkt hat. Da kann keiner von uns etwas hinzufügen, das ist Ja und Amen. Und doch möchte Gott, dass wir unsere Abhängigkeit von Jesus Christus spüren und dass wir mit allen Anliegen zu ihm kommen auch sollen. Ich habe ein Zitat gelesen, da heißt es: Wenn wir viel für Gott tun wollen, müssen wir viel von Gott erbitten. Wir müssen Menschen des Gebets sein. Und ja, diese Aussage, sie bringt eine gewisse Maxime vielleicht, ja, zum Ausdruck. Ja, wenn du viel erreichen möchtest im Reich Gottes, ja, dann musst du halt auch viel bitten. Aber ich möchte so sagen: Wir können überhaupt nichts im Reich Gottes tun, wenn wir nicht zu Gott kommen mit der Bitte an ihn, dass er uns gnädig sein möchte. Wir sind überhaupt unfähig, etwas im Reich Gottes zu tun. Aber dieses Zitat, es ist doch eigentlich, hat so eine Tiefe, dass wir merken: Bitten, Gebet, das hängt ganz, ganz eng auch zusammen. Und nun wollen wir noch ganz kurz drei Punkte, ganz praktische Punkte auch betrachten. Was bedeutet es eigentlich, dass wir nach Gottes Willen auch bitten sollen? Und der erste Gedanke ist: Wenn wir zu Gott kommen im Gebet mit Bitten, dann ist es eigentlich unser Eingeständnis dessen, dass wir völlig abhängig sind von ihm. Johannes 15, Vers 5, der zweite Teil auch dieses Verses, sehr bekannt, diese Aussage des Herrn Jesu: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Gedanke ist es wirklich uns wichtig, als Jünger Jesu, als Nachfolger immer so bewusst, dass wir nichts tun können. Wisst ihr, wir müssen hier die richtige Balance bewahren. Wir müssen vielleicht den richtigen Blick auf die Sache haben. Ja, als Nachfolger Jesu sind wir Kinder Gottes. Ja, wir sind in Christo. Gott hat uns mit Christo alles gegeben. Und doch möchte Jesus uns eigentlich sagen, weißt du, wenn ich nicht meine Gnade gebe, meine Barmherzigkeit, meine Kraft dir Tag für Tag, dann kannst du als Mensch nichts tun. Wirklich nichts. Und das ist jetzt nichts, was man sich irgendwie einredet, sondern es ist so wichtig, dass wir den Zusammenhang ganz tief in unserem Herzen verstehen. Wenn ich überhaupt als ein Werkzeug in der Hand Gottes gebräuchlich sein möchte, wenn ich überhaupt, ich sag mal auch, ein Licht, ein Salz der Erde sein möchte, dann muss ich mich persönlich leer fühlen. Ich muss mich arm im Geist fühlen. Und erst dann kann Gott mit mir etwas anfangen. Und darum der erste Gedanke: Wenn wir nach Gottes Willen etwas bitten, dann ist der erste Gedanke das Eingeständnis der vollständigen Abhängigkeit von ihm. Und der zweite Punkt ist, das haben wir in dem Einleitungswort auch gelesen, bitten bedeutet, dass wir im Namen Jesu auch zu Gott kommen. Johannes 14, Vers 14 heißt es: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Und hier ist der Gedanke, wie sollen wir diese Aussage verstehen? Ist dieser Zusatz im Namen Jesu so eine gewisse Zauberformel, die wir so eigentlich in jedes Gebet einbetten und dann immer so automatisch sagen, so im Namen Jesu, im Namen Jesu. So, Hauptsache, dass dieser Zusatz drin ist, das wird schon reichen. Ne? Meint er sowas? Seht, Jesus Christus, er ist das Wort Gottes. Und wenn der Herr Jesus uns sagt, dass wir in seinem Namen bitten sollen, dann bedeutet es, dass wir im Gebet, in der Bitte an Gott, und jetzt sind wir wieder bei der Verheißung, jetzt sind wir bei dem Wort Gottes, uns auf das Wort Gottes stützen und sagen, Herr, du hast doch in deinem Wort so und so gesagt. Und darum komme ich jetzt mit dieser Freimütigkeit vor deinen Gnadenthron und ich bitte dich, erhöre doch du deine Zusage, greife doch du ein. In dieser Art bedeutet es, im Glauben zu Gott kommen, sich auf sein Wort stützen und sagen, Herr, dein Wort, das bist du selber, du hast es gesagt und darum stütze ich mich auch darauf. Und der dritte Gedanke ist, der ist hier auch inbegriffen in dem 13. Vers, bitten bedeutet, dass alles, was wir erbitten, zur Verherrlichung Gottes gereichen muss. Johannes 14 von Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Sehr interessante Zusammenhänge. Der Herr Jesus hat den Jüngern damals gesagt, er stand jetzt kurz vor seinem Tod und er sagt, fürchtet euch nicht, wenn wir die ersten Verse von Johannes 14 auch betrachten. Ich gehe zum Vater, ich werde für euch Wohnungen zubereiten. Fürchtet euch nicht. Und dann geht er eben weiter und dann sagt er diese Worte. Ich werde zu dem Vater gehen, aber wisst ihr werdet sogar noch größere Werke als ich vollbringen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und jetzt kommt etwas, aber so als ein kleiner Zusatz, bloß, dass ihr Bescheid wisst. In all dem, was ihr tut, soll eigentlich Gott verehrt werden. Es ist so interessant, ja? Es ist ganz klar, als der Jesus hier auf Erden gewirkt hat, dann galt für ihn immer, dass sein Vater verherrlicht werden soll. Er hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt, nie. Und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, wisst ihr werdet sogar Größeres tun als ich. Aber ihr sollt nicht im Mittelpunkt stehen. Also von den Jüngern ist hier überhaupt nichts erwähnt. Und dabei ist es doch für uns Menschen doch so natürlich, ja? Mensch, ich habe doch jetzt etwas Großes getan. Es ist doch ganz natürlich, dass mich jemand lobt, dass mir jemand auf die Schulter klopft. Davon erwähnt Jesus überhaupt nichts. Manche Menschen, sie fokussieren sich hier und legen so viel Wert und sagen, Mensch, was bedeutet es eigentlich, dass wir größere Werke tun wie Jesus? Und man kann sich da viele Gedanken machen. Mit Sicherheit ist eine der Anwendungen, dass durch die Verkündigung der Jünger wirklich scharenweise Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist so ein Gedanke. Vielleicht gibt es noch andere, aber das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. In diesem Vers geht es darum, wer bekommt die Ehre? Es ist ganz klar, ohne Christus können die Jünger nichts tun. Es ist sogar ihnen verheißen, größere Werke zu tun, aber sie sollen zu Gott kommen und sie sollen sich so tief beugen und sie sollen bitten. Und Christus sagt, kein Problem, ich bin zum Vater aufgefahren, ich sitze zu Rechten des Vaters, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Und das bedeutet ja wieder, dass wir bitten nach dem Willen Gottes. Ja? Und diese Bitten wird Gott erhören und bei all dem soll Gott der Vater verherrlicht werden. So einfach sind die Zusammenhänge bei diesem Thema. Nun kommen wir zur letzten Bibelstelle und ich möchte nochmal ins Alte Testament uns ja, einen Zuruf, einen Aufruf auch mitgeben aus Jesaja 62, die Verse 6 und 7. Jesaja 62 von Vers 6. O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und schweigt nicht, bis er Jerusalem hergerichtet hat und zum Lob auf der Erde gemacht hat. Nun, in erster Linie wendet sich dieses Wort an die Wächter, an die Verkündiger, an die Prediger, an die Verantwortlichen, können wir sagen. Und all die anderen, die können ihre Bibel zuschlagen und sagen, okay, das Wort richtet sich jetzt nicht mal an mich, ich bin da fein raus. Zumindest muss ich nicht bei Nacht und bei Tag rufen. Für mich reicht es vielleicht, dass ich bei Tag so ab und zu Gott erinnere, was er eigentlich in seinem Wort zugesagt hat. Ihr merkt schon, auf was ich eigentlich hin möchte. Mit Sicherheit richtet sich das Wort eben an die Hirten, an die Wächter. Aber das Wort heißt doch so, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Dieses Wort, es ist auch an uns alle gerichtet. Und ich möchte hier einfach gewisse Zusammenhänge auch herausarbeiten. Der Gedanke ist, dass wir mit dem Bitten so eigentlich, wie soll ich sagen, so keck sein sollen, auch Gott gegenüber. Denn es ist doch etwas ganz Besonderes, ja, das wir als Kinder Gottes haben dürfen. Die Menschen im Alten Testament, sie hatten immer jemand nötig gehabt, ein Hohepriester, ja, der sozusagen über Menschen sind sie in die Nähe Gottes gekommen. Durch Jesus Christus ist der Vorrang ins Allerheiligste gerissen. Ja, jeder von uns kann direkt zum dem Gnadenthron Gottes kommen. Direkt. Wir brauchen keine Stellvertreter hier. Wir können direkt zu Gott kommen. Aber jetzt geht es darum, wie sollen wir unsere Bitten auch an Gott richten? Und er sagt hier ganz klar und deutlich, gönnt euch keine Ruhe. Ruft bei Tag, ruft bei Nacht, stützt euch auf das Wort, weil Gott hat seine Zusagen gegeben. Und dann kommt der Gedanke und schweigt nicht. Ist es vielleicht auch so ein versteckter Hinweis, dass wir das Wort kennen, dass wir es wissen, aber dass wir eben nicht bitten und somit einfach schweigen. Und darum kommen wir jetzt wieder zu dem Jakobusbrief. Und weil wir eben nicht bitten, empfangen wir auch überhaupt nichts. Ja, wir merken hier einfach die Zusammenhänge. Aber in diesem Vers, in dem 7. zum Ende, ist noch etwas sehr Wichtiges. Warum sollen wir eigentlich rufen bei Tag und bei Nacht? Warum sollen wir zu Gott kommen und ihn bitten? Und er sagt so, bis er Jerusalem hergerichtet und zum Lob auf der Erde gemacht hat. Meine Lieben, wer ist das geistliche Jerusalem? Hat jemand eine Antwort? Das Volk Gottes, es ist die Gemeinde. Wenn wir diese Versen oder diese beiden Verse jetzt im Zusammenhang nehmen, dann möchte Gott eigentlich Folgendes sagen: Die ihr dem Herrn dient, die in der Nachfolge seid, gönnt euch keine Ruhe. Weder bei Tag noch bei Nacht. Schweigt nicht. Und warum all das? Bis sein Volk, wir können sagen, im Kontext vielleicht des letzten Sonntages, bis sein Volk wirklich dem Ebenbild Christi ähnlicher wird, ja, so können wir auch beten. Wir können aber auch sagen, bis er Jerusalem, bis er seine Gemeinde herrichtet, und zwar zum Lob auf der Erde. Meine Lieben, darum geht es. Gott möchte an uns persönlich arbeiten. Er arbeitet an seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde, sie ist Gott so kostbar. Und darum auch dieser Aufruf auch an uns. Und ich möchte das Ganze verbinden mit dem morgigen Tag. Wir haben morgen den Gebets- und Fasttag für die sichtbare Einheit. Wir beten um Erweckung, um Neubelebung. Und auch da natürlich ist es völlig richtig, dass jemand sagt, wozu müssen wir um die Einheit beten? Die Einheit hat doch Christus geschaffen. Und was Christus gemacht hat, darum müssen wir überhaupt nicht beten. Und wir merken schon, ein Teil der Aussage ist ja schon richtig. Christus ist tatsächlich für die Einheit der Kinder Gottes auch gestorben. Er hat die Einheit ja durch sein Blut geschaffen unter den Kindern Gottes. Aber was müssen wir tun? Wir müssen trotzdem kommen. Wir müssen zu Gott kommen und bitten, Herr, gib uns bitte diese sichtbare Einheit. Ich merke eins, dass wir uns so sehr verstecken vor der, will ich mal so sagen, vor der inneren Einheit. Und sagt, ja, ich bin in Christo, der andere ist auch in Christo. Na gut, so im praktischen Leben haben wir nichts miteinander zu tun, aber wir sind beide in Christo. Wisst ihr, der Gedanke, er hängt hinten und vorne. Wenn wir so eigentlich mit diesen Wahrheiten umgehen, dann merken wir, dass etwas im Argen liegt, und zwar ganz arg im Argen. Der Gedanke ist der, wir haben Nöte, wir haben große Nöte. Wir haben Nöte im Werk, wir haben Nöte auch bei uns in der Gemeinde. Und die große Frage ist, wie können wir das Ganze verändern? Und gehe jetzt nochmal an den Anfang der Situation, was wir im Jakobusbrief haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können wieder anfangen, Schuldige zu suchen. Wir können schauen, darüber zu sprechen, diskutieren. Die Lage wird sich nicht bessern. Was wir tun müssen, dass wir uns persönlich demütigen und fragen, Herr, warum lässt du all das zu? Warum? Und dass wir dann nicht um uns schlagen, sondern dass wir uns persönlich in das Licht Gottes auch stellen. Und wir können über viele Sachen theoretisch sprechen, aber unser Leben, unser Handeln, es spricht viel, viel lauter als unser Reden. Viel, viel lauter. Und wenn ich einfach reflektiere, einfach die Monate, ich will schon sagen, auch die Jahre, die hinter uns liegen, wo manche sagen, erster Montag brauchen wir nicht. Für was beten? Für was fasten? Ich bin von einer Seite völlig überzeugt, Gott braucht uns persönlich nicht, ja, um seinen Plan zu erfüllen. Er braucht uns nicht. Aber er möchte so gerne mit uns Menschen zusammenarbeiten. Er möchte, dass wir nicht schweigen. Er möchte, dass wir die Not sehen und dass wir mit dieser Not, oder ich will so sagen, mit diesen Nöten zu Gott kommen und ihm das Ganze sagen und wirklich mit dieser Freimütigkeit, dass wir uns ja selber prüfen und sagen, Herr, ich stelle mich in dein Licht, aber auch mit dieser Freimütigkeit, dass man sagt, ich kann selber überhaupt nichts verändern, aber Gott, du kannst doch verändern. Und ich würde so anfangen zu beten, so wie wir es letzten Sonntag betrachtet haben, Herr, fange bitte bei mir an. Fange bei mir an, dass ich deinem Ebenbild ähnlicher werde. Und ich bin von einer Sache überzeugt, wenn die Gemeinde in Einmütigkeit zusammenkommt, dann wird Gott so ein Gebet erhören. Amen.